Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit dem bevorstehenden Durchstich rückt er wieder ins Zentrum, der Gotthard. Der Gotthard war und ist für die Schweiz vieles zugleich. Ein Berg, zugleich ein Pass, aber auch ein Symbol für Widerständigkeit, ein Zeichen für Zentrum. Viele Historiker haben sich an ihm abgearbeitet, viele Bundesräte haben ihre Reden mit dem Gotthard geschmückt und stets hat sich sein Mythos fortgesetzt. Der Historiker Georg Kreis hat sich mit dem Gotthard in einem kürzlich erschienenen Buch befasst. Sie hören das Gespräch mit Christoph Keller.
Georg Kreis, in Ihrem Buch zu den Schweizer Erinnerungsorten haben Sie sich für den Gotthard als Erinnerungsort entschieden und gegen das Matterhorn. Warum für den Gotthard?
Der Gotthard hat eine Geschichte und das Matterhorn hat eine visuelle Identität. Also man, während man den Gotthard sich visuell kaum vorstellen kann, ist eigentlich ein für das Auge ein eher unattraktiver Berg ohne Konturen, aber er hat eine historische Kontur und er ist für die Schweiz ein wirklich wichtiger Bezugspunkt, dermaßen, dass auch viele Leute, auch Bundesräte sagen, dank dem Gotthard haben wir die Schweiz.
Was strahlt der Gotthard aus?
Diese Ausstrahlung ist nicht eindeutig und das ist wahrscheinlich auch seine Stärke. Wir können es auf zwei Dimensionen reduzieren, es ist aber eine Reduktion. Das eine ist Verankerung, ist Stetigkeit, Unverrückbarkeit etc. Und das andere ist der Pass. Das andere ist der Transit, das ist letztlich Verbindung mit der Welt.
Wir wissen, dass Mythen nicht einfach in die Welt kommen, sondern dass Mythen konstruiert werden. Auch der Gotthard-Mythos als dieses Zentrum, das Sie jetzt eben beschrieben haben, wurde konstruiert im Verlauf der Geschichte. Wann hat das angefangen?
Auch das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben jetzt auch diese Passivformulierung, wurde konstruiert. Dem würde ich sogar einmal entgegenhalten. Der Mythos hat sich selber konstruiert. Also wir haben nicht unbedingt uns jetzt diese Mytheningenieure vorzustellen, die Propagandisten, die sich jetzt da etwas ausdenken, sondern das ist interaktiv zwischen gesellschaftlichen Gegebenheiten und objektiven Strukturen. Also man kann vielleicht schon Spuren finden. Im Moment, da sich das schweizerische historische Bewusstsein in Abgrenzung, vereinfacht gesagt, zu Habsburg im 15. Jahrhundert konstituiert, wird auch der Gotthard wichtig. Das heißt eben, diese Eidgenossenschaft, die im Übrigen in Konkurrenz zu vielen anderen Eidgenossenschaften steht, die eben keinen Berg haben. Aber diese Eidgenossenschaft hat einen Berg. Das ist, glaube ich, für das Selbstverständnis nicht unwichtig. Es ist aber auch eben ein Berg, den man passierbar macht. Und das ist diese Teufelsbrücke. Und der ist ja erst im 17. Jahrhundert dann von einem Tessiner Moretti mit dem ersten Tunnel versehen. Der Gotthardtunnel beginnt dort mit etwa 90 Metern.
Vertreter des helvetischen Humanismus, zum Beispiel Clarianus in seiner Descriptio Helvetia von 1519, haben dem Gebirge im 16. Jahrhundert ebenfalls eine gewisse Zentralität zugesprochen. Später, im frühen 18. Jahrhundert, schrieb der Arzt und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer von den gotthardischen Alpenfersten. Es sei niemand anderem als der Weisheit des allmächtigen Gottes zu verdanken, dass die Schweiz diesen Berg als Hauptquell der europäischen Flüsse zugewiesen bekommen habe.
Hört man Ihnen zu, Georg Kreis, dann sieht man, es sind ganz viele Bilder mit diesem Gotthard in Verbindung zu bringen. Einerseits natürlich der Berg, das Massiv, Sie haben es erwähnt. Andererseits, Sie haben auch darauf hingewiesen, eben die Überwindung dieses Berges. Würden Sie sagen, in diesem Gegensatz einerseits Berg, andererseits Überwindung, da entstehen ein Stück weit die faszinierenden Bilder und auch Geschichten dieses Berges?
Auf jeden Fall. Und man kann dabei fügen, dass jetzt auch das Bild vielleicht des Wasserschlosses noch dazukommen sollte. Wir haben ja alle im Kopf, dass jetzt schüsst in allen vier Himmelsrichtungen größere Gewässer beim Gotthard ihren Ursprung haben oder haben sollen. Beim Inn stimmt es nicht ganz. Das ist der Maloja-Pass, aber auch hier ist es, wie im Übrigen, wenn ich da springen darf, beim Rétui hat man auch das Gefühl, Gotthard ist identisch mit Rétui. Rétui geht bis ins Wallis und bis ins St. Gallische. Also hier sehen wir wiederum die zusätzliche Zentralität im Zentrum. Und in diesem Zentrum braucht es noch einmal ein Zentrum und das ist dieser Gotthardpass und da braucht es dann vielleicht noch einmal ein Zentrum. Das kann ja das Hospiz sein oder irgendeine Kapelle. Also ist, glaube ich, klar, also wenn ich jetzt den Inn erwähnt habe, muss ich natürlich den Rhein, die Rhone und den Tessin auch noch erwähnen. Und die Idee, mit ganz Europa verbunden zu sein und dass hier auch ein Erzkonservativer, wie Gonsacteur Reynold, la cité sur la montagne oder de la montagne, und dort wohnt eigentlich ein solides Volk, das aber eben von einer Heerstraße durchquert wird, wo Versuchungen warten und dann kommt der rettende Landammann. Hier ist eigentlich der Akzent auf den Hort, die Burg und so weiter gelegt, aber gleichzeitig auch eben der Transit. Aber der Transit wird in jener konservativen Zeit eigentlich als hohe Gefährdung der Schweiz definiert.
Aber auf jeden Fall der Gotthard als ein Zentrum und darin äußert sich auch ein Bedarf dieses multikulturellen Landes Schweiz, dieses plurikulturellen Landes Schweiz, ein Bedarf nach einem starken, massiven Zentrum.
Aber wir müssen uns bewusst sein, bedient wird eigentlich nur der Norden und der Süden. Man muss sich dann schon fragen, wie die Romans ihren Gotthard sehen. Und ich denke, ich sage jetzt mal, der Sentis oder was immer, ist für die liebe Ostschweiz mindestens so wichtig. Also diese Nord-Süd-Achse ist, glaube ich, wichtiger als die real sehr wichtige Ost-West-Achse, auch mit dem Kloster Dissentis, mit dem Vorderrhein, das in das obere Wallis führt. Aber diese Nord-Süd-Achse ist mindestens in unserer virtuellen Karte die wichtigere.
Der St. Gotthard hatte darüber hinaus in der zunehmend auseinanderfallenden Gesellschaft ein Symbol der geistigen Mitte zu sein, zugleich Anker und Achse. In diesem Sinne stilisierte der NS-Sympathisant Max Eduard Liburg 1934 den Berg zum Hüter der Mitte. Gonzague de Reynold baute im Laufe der Jahre diese Vision weiter aus. 1940 rief er in seinem bereits 1920 in einer ersten Version verfassten Stück La Cité sur la Montagne dazu auf, das aus den Augen verlorene Zentrum wiederzugewinnen. Gemäß dieser Darstellung hatte die seit Urzeiten bestehende und immer größer gewordene Bergsiedlung ihre Seele verloren, weil sie sich, der sie durchquerenden internationalen Route ausgesetzt, ganz dem Materialismus hingegeben hatte.
Der Gotthard war ja auch ein Bauch für die Schweiz, oder ist es vielleicht noch immer, zumindest im Imaginären, nämlich ein Bauch, wo sich im Notfall eben die Menschen verkriechen können, im Kriegsfall. Die ersten Bilder finden wir schon im 19. Jahrhundert, als die ersten Festungen gebaut wurden, wo man hineingehen kann, sich verkriechen kann und den bösen Feind von dort aus bekämpfen kann. Dieses Bauchgefühl am Gotthard.
Das ist ja das Paradoxe, dass im Moment, da der Gotthardtunnel gebaut wird, durchlöchert wird, Transit leichter wird, gleichzeitig das Festungswesen zunimmt. Also es hängt voneinander ab und die ersten Gotthardfestungen sind eigentlich mit dieser Eisenbahn, mit diesem mobilen Vehikel verknüpft. Und dieses Festungswesen war keineswegs mit dem Mythos des Geheimen verbunden, sondern das wurde sehr plakatiert, per Postkarten in alle Welt sichtbar gemacht. Mit der Zeit wird das dann immer geheimnisvoller. Und das Unsichtbare macht dann eigentlich den Gotthard wieder auf eine bestimmte Art mindestens imaginierbar. Und hier kommt noch etwas völlig Abstruses dazu, nämlich das Bild auch vielleicht des Emmentaler Käse. Das ist eine ganz andere Region, aber eigentlich die Schweiz als ein durchlöcherter Käse kann man immer wieder wahrnehmen, dass das miteinander verquickt wird.
Ist ja auch etwas Fragiles dann plötzlich, dieser Gotthard, den man sich so als durchlöcherten Berg vorstellen muss. Da ist ja eine Art Porosität dann plötzlich mit im Spiel.
Es ist eine fiktive Gefahrensituation, die man vielleicht auch in den Dienst des sich stark fühlens stellt. Zum Glück gibt's die Bedrohung. Darum kann man auch Festungen haben und bauen. Und hier ist natürlich auch ex post, vielleicht ohne Häme, das steht dem Historiker gar nicht zu, festzustellen, dass hier übertrieben gebaut wurde.
Der Gotthard hat ja immer wieder auch Bilder geliefert, nicht nur für Geografie und für Politik, sondern auch für die Bevölkerungspolitik. In der Bevölkerungstheorie eines Emil Egli zum Beispiel, der eines Schweizer Geografen, tritt dieser Gotthardgranit plötzlich auch wieder auf als ein Symbol eben für die rassische Vielgestaltigkeit der Schweiz, dieses Zusammengepresste der verschiedenen Elemente eben des Granits zu einem Gestein. Das war ja auch ein prägendes Bild für zumindest die 40er und 50er Jahre.
Richtig, aber es war ein gebasteltes Bild. Also der Bricolage, wie das im Französischen heißt, also das Bild ist nicht ein Artefakt, ist hergestellt. Völlig klar, dass man auch Gotthard mit Granit gleichsetzt, aber es gibt zum Beispiel die berühmte Piora-Mulde, die ist ziemlich weich, sodass eigentlich sogar die Bohrmaschinen daran zu ersticken drohen. Es gibt Dolomitenmarmor und Gneis und so. Also das ist eine vielfältige Formation, aber geblieben ist der Granit, wobei Granit, man kann es sagen, Gotthard mit Granit gleichsetzen, aber Granit kann man nicht unbedingt mit Gotthard gleichsetzen. Also es gibt auch den Dolomitengranit und es gibt verschiedene Granits an anderen Orten, aber eben dieses Amalgam, wie alles in diesem Mythennebel verlinkt wird, auch mit Tell und Rüth, obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. In diesem Mythennebel lässt sich alles kombinieren.
Und dieser Mythennebel, der wurde ja, sagen wir jetzt mal, die Knallpetarde zu diesem Mythennebel. Das war ja sicherlich die Landesausstellung 1939, wo ja dieser Gotthard doch auch eine Hauptrolle spielte.
Das mag auch in der zeitgenössischen Wahrnehmung so sein. Es hat auch in der Landi 39, und das muss ich betonen, auf dem linken Ufer ist die völlig moderne Schweiz gegeben, mit dem ersten Atomreaktor, Swissair, Modeschauen mit Girlfrauen, nicht nur Trachtenfrauen. Aber irgendwie ist dieser Gotthard bis hin eben zu diesem Landi-Dörfli. Ich habe vor mir das Tourismusbild von Hans Erni, da ist mir das gelbe Postauto ganz plastisch vor Augen, und das fuhr ja unter anderem auch nach der berühmten Gotthard-Kutsche vom Koller gemalt, kommt dann das Postauto, und hier sind wir wieder bei der eigentlich touristischen Bewältigung dieses Berges.
Symbolbezeichnungen bestanden nicht nur für den Berg, sondern auch für den Pass. Und dafür war die wichtigste Metapher die der Lebensader. und diese konnte nicht groß genug gedacht werden, jedenfalls nicht aufs Lokale beschränkt. Der Mailänder Wirtschaftsmann Carlo Cattaneo bemühte sich schon 1865, die Hafenstadt Genua für den Bau einer Eisenbahn über den Gotthard zu gewinnen, mit der folgenden Vision: Der Gotthard verdiene nicht nur einen Platz in Europa, sondern auch auf der Weltkarte. Diese Bahn könne zusammen mit dem demnächst eröffneten Suezkanal den industrialisierten Teil Europas ideal mit dem rohstoffreichen Asien verbinden.
Und da sind wir auch bei der Modernität, Georg Kreis. Wenn wir vom Gotthard sprechen, ist ja der Gotthard auch gewissermaßen ein Prüfstein für das schweizerische Ingenieurwesen. Also ein Stück weit auch ein Berg, an dem sich die Schweizer Technologie des 19. Jahrhunderts vor allem mit dem ersten Gotthard-Tunnelbau abgearbeitet hat. Also nicht nur ein Symbol und ein Mythos für, ich sag's jetzt mal, Eigenständigkeit, auch ein bisschen konservierendem, sondern auch von Fortschrittlichkeit und eben von durchaus technologischem Durchbruch.
Ja, also hier sehen wir sicher diese moderne Schweiz des 19. Jahrhunderts, das ja sensationelle Dinge leistet. Und hier muss man eben auch neben dem Tunnel, der immer im Vordergrund steht, auch die Wendeschlaufen, also mit dem bei Wassen oder bei Faido, das ist ja mindestens so schwierig gewesen. Und das kann man dann vielleicht auch mit einem lockeren Griff zur ETH, kann man sagen, das ist die Ingenieurschweiz. Und das Louis Favre und so. Escher als Financier auf jeden Fall, denn als Schwellenland war man noch auf Fremdkapital angewiesen. Heute scheint man das weitgehend selber finanzieren zu können. Im Übrigen ein wenig auch mit der Maut für die internationalen Lastwagenverkehre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob nicht das Ingenieurwesen hier auch eine Internationalisierung erfahren hat, dass hier, man musste das ja weit ausschreiben und es hat ja bekanntlich auch Rivalitäten gegeben in Konkurrenz zwischen sogenannt schweizerischen und sogenannt nicht-schweizerischen Unternehmen. Und da sieht man, wie sich das Schweizerische irgendwie doch auflöst. Überall ist etwas Schweiz drin und überall im Schweizerischen ist auch etwas Internationales drin.
Das Internationale auch bei den Bautruppen, die tief im Berg beim ersten Tunnel und beim jetzigen Tunnel Tag für Tag diesen Tunnel vorangetrieben haben.
Das ist so, wobei ich weiß es jetzt nicht, ob auf der Kaderstufe oder auf der Dienstleistungsbürostufe dann doch immer noch die Dominanz des Schweizerischen gegeben ist und die Arbeiter an der Front, wie um 1880 herum, auch heute noch eigentlich mehrheitlich sogenannte Fremdarbeiter sind, die jetzt in diesem Fall eher aus Österreich, aus Slowenien, vielleicht auch Kroatien kommen und dieses schweizerische und doch zugleich europäische Meisterwerk mit dem längsten Tunnel Europas verwirklichen.
Ist denn der Gotthard ein Symbol, das sich auch Europa aneignet, wenn wir diese breiten Dimensionen ansprechen, die dieser Berg doch auch entfaltet im europäischen Transitverkehr, wo Technologie ins Spiel kommt, die auch international ist?
Der Gotthard ist in diesem Fall einfach ein wichtiger Punkt in einem internationalen Netzwerk. Netzwerk auf der Ebene des realen Verkehrs, neben Brenner oder neben dem Mont-Cenis oder dem Mont-Blanc-Tunnel. Und ich glaube, das wird wohl wahrgenommen aus der europäischen Perspektive. Ich würde es auch zum Beispiel für falsch halten, jetzt das gegeneinander auszuspielen. Jetzt sind wir indirekt ein wenig in der großen Frage der schweizerischen Zugehörigkeit zu Europa. Wer ist jetzt da auf wen mehr angewiesen? Und dann kommen diese Integrationsgegner fast wie der Teufel vom Urnerloch und sagen, wir könnten ja da mal noch einen Fels runterrollen und dann können die da nicht mehr durch. Und die Europäer haben das Nachsehen. Umgekehrt gibt es auch in der Schweiz, und dann sind es zum Teil fast das gleiche Milieu, die Umfahrungsangst. Denn, also klar, wenn ich vielleicht in Flüelen wohne, dann habe ich nichts dagegen, wenn ich umfahren werde. Aber die Schweiz als nationale Gesellschaft hat ein Interesse daran, ich habe vorher auch auf die Maut hingewiesen, dass hier Kofinanzierungen stattfinden. Also ist schon die Frage, wer baut da eigentlich für wen? Und diese Frage kann man nur stellen, wenn man von dieser zu strikten Trennlinie zwischen uns und den anderen ausgeht. Klar, man muss diese Interessenrechnungen anstellen, man muss sie auch nicht scheuen. Aber es wird sich dann immer zeigen, dass man da in einer Art von Lebensgemeinschaft, um nicht Schicksalsgemeinschaft zu sagen, sich befindet.
Also auch hier Ambivalenz. Einerseits eben durchfahren zu werden und nicht allzu sehr zugehörig sein zu wollen und andererseits diese Umfahrungsangst.
Und diese Ambivalenz, die halte ich jetzt nicht für negativ. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass man changieren kann, dass man hier eigentlich nicht in diesen übereindeutigen Realitäten sitzt, finde ich eine Stärke für unsere analytischen Übungen, aber auch für unsere kulturellen Wahrnehmungen. Und dasselbe, muss ich auch sagen, gilt für den Mythos. Ich will also nicht irgendwie den Mythos schlecht geredet haben. Auch Mythennebel zeigt einfach einen gewissen Charakter. Aber der Mythos an sich und der Gotthard-Mythos im Speziellen ist eine Bereicherung unserer Welt. Es ist einfach die Frage, wie wir damit umgehen.
Giovanni Orelli, unser Zeitgenosse, ist sich bewusst gewesen, dass man den Gotthard häufig als Herz bezeichnet hat. Das hat ihn wohl angetrieben, den Berg für einmal als Herrn deuten zu wollen. Das hat aber nicht recht funktioniert. Pierluigi Zanon, der es mit seinem Beitrag im gleichen Band von 1997 über das Herz leichter hatte, ging von einer mehrfachen Zentralität aus. Sicher auch von der geografischen, aber mindestens so sehr von der symbolischen. Beides ist, wenn man will, in hohem Maße diskutabel. Bei der Herzmetapher fragt sich, Herz wovon? Herz nur der Schweiz oder gleich auch Europas?
Eine radikale, etwas sehr aufmüpfige Bewegung zu Beginn der 80er Jahre wollte mit diesem Mythos der Berge sehr radikal umgehen, mit dem Slogan weg mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Das war gewissermaßen eine Radikalattacke auch auf den Gotthard. Man hat da den unmittelbaren mediterranen Anschluss der Schweiz gesucht, aber als Experiment hatte das keine Folge.
Nein, hat es nicht. Ich würde es aber trotzdem deswegen nicht auf die Schutthalde der Geschichte legen oder werfen. Kann wiederkommen. Aber es ist vielleicht fast etwas zu klar und zu schön, dass dann in den 90er Jahren, das ist jetzt ja auch in Erinnerung gerufen worden, eine Hard Rock Band sich dann des Namens Gotthard bemächtigt hat. Und damit sensationellen Erfolg, zwar nicht so sehr in den internationalen Charts, dort aber auch, sondern im Binnenmarkt Schweiz ist Gotthard dann nicht so etwas wie vielleicht die AJZ-Bewegung das so verstanden hat, eben als etwas, was man beseitigen muss, was miefig ist oder was immer, sondern das ist im Begriff von Lebenskraft. Tragisch, dass jetzt der Frontsänger da in den USA bei einem Verkehrsunfall umgekommen ist. Aber Gotthard lebt ja weiter.
Gotthard lebt in dem Sinne, würden Sie auch sagen, dass er versöhnt wurde auch mit einer Populärkultur und durchaus auch mit der Populärkultur der 80er und 90er Jahre.
Ja, und diese Populärkultur, die wird ja auch in Museumsform auf dem Hospiz zelebriert. Zum Teil auch mit dem Bernardiner Plüschtier, das dort überhaupt nichts verloren hat. Aber die Musealisierung auch gewisser höchstgeheimer Reduit-Kavernen gehört dazu. Und es ist unvermeidbar, dass dies eine Musealisierung eintritt und dass die Musealisierung und die Popularisierung die Sache eher stärker macht, als dass sie schwächt. Ich hätte natürlich gerne so den Direktzugang zum Gotthard und nicht einen Zugang über Postkarten und über Videoschauen, aber auch hier ist eigentlich diese Abwertung zugleich eine Aufwertung. Also man hat ja auch den Begriff des Museums lange auch sehr negativ besetzt. Man sagt, etwas wird ins Museum abgeschoben. Aber wir wissen ja, fast jeden Tag wird ein neues Museum geschaffen. Und wenn ein Gegenstand es schafft, zum Zentrum eines Museums zu werden, ist das fast die beste der Erfolgsmeldungen. Auch hier haben wir wieder diese Ambivalenz. Also ich wünschte mir natürlich, dass diejenigen, die dann die Videoschau gesehen haben, wieder rausgehen mal und sich den richtigen Gotthard anschauen.
Ein richtiger Gotthard, der in der Tendenz ja verschwindet, durchlöchert wird, perforiert wird und gerade deshalb diskursiv in Reden darüber im Museum, auch in der Populärkultur erhalten werden muss.
Ja, aber nicht nur diskursiv, sondern ich habe jetzt die Statistiken nicht, aber in dem Moment, da man in Airolo oder in Göschenen die Wahl hat zwischen dem Tunnel und dem Pass, wird es zu etwas Besonderem, auch einmal wieder über den Pass zu gehen. Man hätte es bequemer mit dem Tunnel, aber man leistet sich das. Also hier sind wir dann auch ein wenig im Luxusbereich und Luxus ist ja bekanntlich etwas Schönes, ob das jetzt Essen, Kleider oder eben der Gotthardpass ist, dass man sich etwas über dem unbedingt nötigen existenziellen Niveau sich das selber zuführt. Also man geht dann wieder über den Gotthardpass, gerade weil man nicht muss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.